Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Chemnitzer Linux-Tagen zu dem Thema erste Schritte auf dem Linux-Desktop. Wir haben gedacht, dass wir zu den Chemnitzer Linux-Tagen auch mal einen Vortrag über den Desktop machen müssten. Vorträge über Kommandozeile gab es schon immer und wir wollen auch zeigen, dass man das Linux auch mit erstmal ohne Kommandozeile benutzen kann oder mit wenig Kommandozeile benutzen kann und so ein paar Grundlagen dort vorstellen. Ja, wer sind wir? Wir sind, seit über 15 Jahren nutzen wir Linux und haben so ziemlich jede bekannte Distribution, die es so gab in der Zeit oder gibt, auch irgendwie mal ausprobiert, einfach auch aus Interesse. Aktuell sind wir beide Mitarbeiter im Unirechenzentrum und sind beide auch schon eine ganze Weile bei den Chemnitzer Linux-Tagen als Organisatoren aktiv. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen für Leute, die wirklich noch nie einen Linux-Desktop gesehen haben, denen eigentlich die Angst davor nehmen, dass Linux schwierig ist und dass das nur irgendwelche Nerds bedienen können. Das ist nicht so. Wir haben das selbst bei uns in der Familie ausprobiert, haben dort Verwandten das installiert. Die hatten halt Probleme mit dem Windows 10 oder irgendeinem alten Apple-Rechner, wo Apple gemeint hat, der wird nicht mehr unterstützt. Und habe ich gesagt, na, dann probieren wir doch mal Linux drauf. Und ja, sie sind eigentlich dabei geblieben. Ja. Und ja, was machen wir? Wir installieren ein paar Programme, zeigen, wie man die findet, die Programme, was es so gibt an Programmen und ein paar so alltägliche Aufgaben, die man so zu Hause als Privatnutzer auf dem Desktop machen möchte, also ein bisschen im Internet surfen, Mails lesen, schreiben, vielleicht mal einen Text schreiben oder eine Tabellenkalkulation, solche Dinge. Fotos haben wir auch. Wie kriege ich die Daten jetzt hier auf so einem USB-Stick drauf? Solche Sachen. Ja? Gut. Ein kleiner Exkurs. Ich hatte schon gesagt am Anfang, wir haben alle möglichen Linux-Distributionen ausprobiert und da wollen wir nur mal zur Klarheit ein paar Begriffe erklären. Und zwar ist Linux eigentlich nur der Name des Linux-Kernels. Das heißt, das ist der Teil der Software, der sich um die Hardware kümmert. Das Ganze drumherum, was man als Benutzer zu sehen kriegt, ist eigentlich technisch genommen gar nicht Linux, wenn man es so betrachtet. Unter dem Oberbegriff passt es natürlich trotzdem. Und das, was man eigentlich mit Linux meint, ist eine Linux-Distribution. Das ist nämlich eine Zusammenstellung von verschiedener Software. Also, was weiß ich, ein Mail-Programm, ein Office-Programm, ein Webbrowser und so weiter und so fort, die so zusammengestellt sind, dass alles zusammen funktioniert. Das ist eine Linux-Distribution. Es gibt da sehr, sehr viele. Und was wir jetzt hier im Vortrag zeigen, ist Ubuntu bzw. Kubuntu. Das ist eine der beliebtesten Distributionen, die sich explizit auch an Einsteiger richtet und wo es auch viele Hilfestellungen im Netz gibt. Und deswegen haben wir das jetzt gewählt. Gut, fangen wir thematisch an. Wir zeigen das Ganze an den zwei beliebtesten Desktops unter Linux. Das sind nämlich GNOME und KDE. Ich werde den GNOME-Teil zeigen, mein Kollege wird den KDE-Teil übernehmen. Ja, bei GNOME ist es so, dass die Bedienung sich von den Konzepten her, zumindest in der Version GNOME 3 irgendwas, an macOS 10 entlehnt. Also das heißt, wir haben sich angeguckt, wie hat Apple das gemacht, haben gesagt, das ist gut, das ist nicht so gut und wir machen das jetzt so und so. Und ja, das wollen wir mal zeigen. Wir machen dort am Anfang das Erste, die Rechner sind jetzt quasi frisch installiert, haben kein Internet. Wir gehen also mal hier in das WLAN. Ich hoffe, es funktioniert. Dann machen wir so die ganz einfachen Sachen. Fenster wechseln, Größe ändern von Fenstern. Wie kriege ich mit, wenn ich einen USB-Stick angesteckt habe oder wann ich den verwenden darf, wann ich ihn wieder abziehen darf, solche Sachen. Und das wollen wir jetzt mal zeigen. So. Also. Der GNOME-Desktop bei Ubuntu sieht so aus. Da gibt es hier oben so eine Leiste, das ist ähnlich wie das beim macOS ist. Und hier oben haben wir so eine Uhr mit einem kleinen Kalender drin. Und hier steht schon keine Benachrichtigung. Das heißt, dort an der Stelle ist der Bereich, wo dann die Benachrichtigungen erscheinen, wenn irgendwas mit dem System ist. Das heißt, zum Beispiel, ich habe einen USB-Stick angesteckt und er sagt, okay, ich kann jetzt darauf zugreifen. Oder er hat Updates gefunden und sagt, magst nicht mal Updates installieren. Oder verschiedene andere Sachen, es ist eine Mail angekommen oder mein Cloud-Sync-Dienst hat mir gerade neue Daten auf die Maschine draufgeschrieben und so weiter und so fort. Dann gibt es hier rechts gibt's den Einstellungsbereich, wo ich hier oben erstmal so eine Anzeige habe, wie mein Ladestatus vom Akku ist an der Stelle und wie mein der Status der Soundkarte ist. Das heißt, an der Stelle ist jetzt gerade leise. Wenn ich das jetzt hier schnell einstellen will, dann kann ich das halt entweder so machen oder ich nehme hier die Tastaturtasten dort an der Stelle. Das gleiche gilt hier an der Stelle für Bildschirmhelligkeit, wenn ich einen Laptop habe, wo ich die Bildschirmhelligkeit regeln kann. Dann hier das nächste, was kommt, ist Funknetzwerk. Das heißt, irgendwie kommt man da ins WLAN. Das nächste ist, was es gibt, VPN. Das ist, wenn man seinen Rechner ins Firmennetz bringen möchte, dann kann man da quasi so einen gesicherten Tunnel ins Firmennetz schalten und das kann man dort, wenn das eingerichtet ist, entsprechend aktivieren. Darunter ist dann Bluetooth, wo ich dann Bluetooth-Geräte koppeln kann und darauf zugreifen kann. Dann gibt es noch eine Anzeige, wie mein Akkustatus ist, wenn ich da sage, okay, kann ich hier die Energieeinstellung ändern, wenn ich, was weiß ich, mehr Leistung brauche beim Laptop, obwohl er jetzt gerade nur am Akku ist und ich weiß, ist mir jetzt egal, dann reicht er eben nur noch 2 Stunden der Akku, wenn er halt die ganze Zeit rechnet. Ja. Und alle weiteren Einstellungen gibt es dann hier auf diesem Werkzeugknopf dort an der Stelle. Da gibt es dann quasi sowas wie die Systemsteuerung unter Windows oder unter Mac, das heißt es glaube ich auch so. Oder heißt Systemeinstellung. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, den Bildschirm zu sperren und ganz rechts kann ich dann den Computer ausschalten oder neu starten. Gut, wir wollten eigentlich mal das WLAN einrichten. Das ist das Erste, was wir jetzt mal machen. Das heißt, wir sagen hier, wähle das Netzwerk. Und da sehen wir so die Netzwerke, die es hier gibt. Und dann nehmen wir doch gleich mal das von den Chemnitzer Linux-Tagen, das Netz, und verbinden uns damit. So, jetzt müssen wir das Passwort eingeben. Ich glaube, es war Chemnitz groß geschrieben. Ne? Dann sieht man hier oben, dass sich der Status ändert. Er sucht gerade das WLAN und versucht sich zu verbinden. Doch, hat geklappt. Gut. Okay. Als nächstes könnten wir ja sagen, ha, mein Cloud-Dienst hat festgestellt, es hat sich was geändert. Haben Sie das gesehen hier oben? In den Aktivitäten? Synchronisierungsaktivität? Meine Folien wurden aktualisiert. Gut. Der nächste Bereich, hier drüben ist das mit den Aktivitäten. Die kann ich auf 2 Art und Weisen oder eigentlich auf 3 Art und Weisen aktivieren. Das eine ist, ich klicke auf den Text Aktivitäten, dann bekomme ich eine entsprechende Anzeige oder ich schmeiß den Cursor in die Ecke. Warum will ich es jetzt nicht? Vorführeffekt. Gut. Wenn ich das habe, dann habe ich verschiedene Dinge, die ich dort machen kann. Ich habe erstmal links hier an der Stelle Favoritenanwendung. Das heißt, ich kann dort quasi Anwendungen hinterlegen, die ich häufig verwenden will. Was weiß ich. Ubuntu hat halt jetzt hier standardmäßig gesagt, die meisten Leute wollen erstmal ins Internet gehen. Können wir mal machen. Haben wir jetzt hier so einen Firefox ohne irgendwelche Daten, ohne Profil, frisch eingerichtet. Sieht genauso aus, wie das unter Windows oder macOS ist. Ist auch das gleiche Programm, verhält sich auch genauso. Das heißt, wer Firefox unter Windows kennt, kann es unter Linux ganz genauso benutzen. Dort an der Stelle. So, also Webseite geht, können wir jetzt irgendwas mitmachen. Ne? Ja, jetzt ist das Fenster aber zu klein, ich möchte es gerne eigentlich in der vollen Breite sehen. Kann ich 2 Sachen machen, ich kann das Fenster anfassen, hier nach oben ziehen und dann wird es auf die gesamte Breite vergrößert. Oder wenn ich 2 Ansichten haben möchte, 2 Fenster nebeneinander, weil ich einen riesengroßen Bildschirm habe, dann kann ich auch sagen, okay, ich schiebe das Fenster jetzt hier nach links an die Ecke, dann wird es so halb groß. Oder nach rechts geht es entsprechend äquivalent. Das Ganze geht auch mit Tastatursteuerung, wer das will, aber das wollen wir jetzt hier an der Stelle mal nicht so weiter zeigen. Ja, jetzt sah das ja mit den Aktivitäten hier jetzt noch nicht so spektakulär aus, so wahnsinnig viel ist das jetzt noch nicht, was es da gibt. Da gibt es also hier so ein Lautsprechersymbol, Rhythmbox, ja, das wird wohl irgendein Programm sein, mit dem man Musik abspielen kann. Dann gibt es hier sowas, sieht aus wie so ein Aktenschrank. Okay, sind meine Dateien. Darunter, Software. Das ist quasi sowas wie ein App Store. Das zeigen wir nachher nochmal, wo man dann neue Programme dazu installieren kann. Hier gibt es ein bisschen Hilfetexte. Dann hat Ubuntu diesen Werbeplatz an Amazon verkauft, vermutlich. Das LibreOffice ist von der Präsentation, die ich vorhin schon gestartet habe. Und hier unten gibt es die Anwendungsliste. Das heißt, hier kann ich draufklicken und kann also sehen, okay, diese Anwendung hat jetzt dieser Rechner schon entsprechend installiert. Kann ich hier nach oben und unten rollen und kann dann auf so ein Icon draufklicken und das entsprechend starten. Oder ich kann auch einfach anfangen zu tippen, weil ich weiß, wie das Programm heißt. Oder ich weiß nicht, wie das Programm heißt. Und zum Beispiel, ich sage, okay, ich möchte sowas wie scannen. Findet er mir. Ich brauche einfach zu tippen. Einfach tippen, sagen scannen oder CD-ROM. Okay, gut sowas in der Art. Gut. Ja, wir können auch mal den Dateimanager aufmachen. Ups, das muss ich jetzt mal hier zumachen, sagt er. Und da sehen wir hier an der Stelle so die Ordner, die wir in unserem persönlichen Ordner haben. Gibt es Dokumente, Bilder, Downloads, solche Sachen. Das Nextcloud, das ist von mir, das ist neu. Das war das, was die Präsentation synchronisiert hat. Und ja, wir könnten ja jetzt einfach mal die Präsentation auf den USB-Stick drauf kopieren. Ah ne, hatte ich schon, ne? Die war schon drauf. Heißt USB-Stick anstecken, wenn es mechanisch geht. Und hier, haben Sie es gesehen, hier links ist jetzt dieser Datenträger erschienen, USB-Stick. Und hier oben habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass ich einen neuen Datenträger erstellt habe. Wenn ich da jetzt draufklicke, würde das jetzt entsprechend aufgehen. Machen wir es, geht ein neues Fenster auf. Das sind meine Dokumente, die auf dem USB-Stick drauf sind. Wenn wir jetzt was da drauf kopieren wollen, können wir ja mal irgendwas drauf kopieren. Was hatten wir da so? Ich habe jetzt hier mal so ein Video. Gibt es so ein paar Open-Source-Videos. Kopieren wir es drauf. Wird es drauf kopiert. Und wenn ich den USB-Stick einfach dann abziehen will, muss ich das genauso machen, wie ich das unter Windows und macOS auch machen muss. Ich muss ihn also auswerfen. Das hat den Grund, dass erst wenn man gesagt hat, man möchte ihn auswerfen und das System hat gesagt, okay, du darfst ihn jetzt abziehen, kann es passieren, dass in der Zwischenzeit das System noch Daten auf den USB-Stick draufschreiben muss, weil es die selber noch nicht dort drauf geschrieben hat. So, okay, ging schnell, hat gesagt, ich kann ihn abziehen, alles gut. Ist auch hier verschwunden. Gut. Gut, ich würde sagen, wir machen mit KDE weiter und schalten mal auf den anderen Computer um.
Ja, wie wir gerade schon gehört haben, möchte ich heute ein bisschen was zu dem anderen beliebten Desktop KDE sagen. Der hat eine durchaus längere Historie als der GNOME-Desktop, den wir gerade gesehen haben, hat entsprechend auch eine große Fangemeinde und Nutzerbasis. Und von der Bedienung ist das ein bisschen anders. Also das sind so auch, kann man sagen, zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Der KDE-Desktop orientiert sich von der Bedienung her eher so ein bisschen an dem, was man von Windows kennt. Zumindest so, wie er standardmäßig konfiguriert wird. Und das würde ich jetzt auch gleich direkt mal zeigen, wie wir das jetzt auch mit dem GNOME schon gesehen haben. Na, und da klappt irgendwie die Bildschirmumschaltung nicht. So, das ist der KDE-Desktop, wie er standardmäßig aussieht. Das ist auch frisch installiert. Und wer aus der Windows-Welt kommt, wird auch gleich hier erkennen, aha, am unteren Bildschirmrand, da gibt es irgend so eine Leiste. Da haben wir auf der rechten Seite eine Uhr, auf der linken Seite so einen kleinen Button. Und in der Mitte groß eine freie Fläche, was dann letzten Endes der Desktop ist, den man, wenn man nicht ganz so ordentlich ist, schnell vollkleistert mit irgendwelchem Zeug. Und wenn ich jetzt hier unten in dieser Leiste auf diesen Button hier gehe, das ist wie der Startbutton unter Windows, ist das hier sozusagen der Button, der hier so ein KDE-Menü hervorruft. Das ist quasi das zentrale Menü, über das man Programme starten kann oder Einstellungen ändern kann oder auch den Rechner neu starten kann. In dieser Ansicht, die wir jetzt hier sehen, habe ich auch, wie wir das vorhin bei GNOME gesehen haben, erstmal eine Liste von Favoriten, also Programmen, die man eben häufig und gern nutzt. Die kann man sich selber dort ablegen. Und wenn jetzt ein Programm, was man nutzen möchte, hier nicht abgelegt wird in dieser Liste, hat man zwei Möglichkeiten, wie man das findet. Ich kann das Programm, wenn ich weiß, wie das heißt, jetzt auch einfach suchen, indem ich beginne zu tippen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, irgendwas mit Medien machen möchte oder VLC meinetwegen öffnen möchte, das ist so ein Media Player, den viele vielleicht kennen, fange ich an zu tippen und bekomme hier eben entsprechende Ergebnisse. Wenn ich nicht weiß, wie das Programm heißt, kann ich mir hier unten in diesem zweiten Reiter auch die Programme anzeigen, die bisher auf dem Rechner installiert sind. Das ist ein bisschen anders als unter Windows hier, die Gruppierung. Unter Windows ist es häufig nach irgendwelchen komischen Herstellernamen sortiert im Startmenü. Hier ist das gruppiert nach Kategorien, also alles, was irgendwie mit Büro zu tun hat, ist wohl unter Büroprogramme und alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat, gibt es hier die Kategorie Internet. Da hätten wir dann zum Beispiel Chatprogramme und Browser. Ich habe jetzt hier ein Chatprogramm gestartet, das wollte ich gar nicht. Die Bildschirmumschaltung, die hängt hier irgendwie manchmal ein bisschen komisch. So, mal das ganze Internet. Habe ich hier verschiedene Programme, die irgendwie alle mit Internet zu tun haben. Ne? Was ich noch in diesem Menü machen kann, ich kann mir hier einen Verlauf anzeigen. Das sind sozusagen Programme, die ich in der letzten Zeit kürzlich gestartet habe. Oder das sind auch Dokumente, die ich in der letzten Zeit geöffnet habe. Und hier unten im letzten Punkt verlassen, hätte man noch dann die Möglichkeit, den Rechner runterzufahren oder den Bildschirm zu sperren zum Beispiel. Wenn ich jetzt mal ein Programm starte, was ich auch vom Desktop aus machen kann, zum Beispiel den persönlichen Ordner, wo man die ganzen Dateien sieht, die auf dem Rechner gerade drauf liegen, kann ich hier auf dem Desktop zum Beispiel diesen persönlichen Ordner aufmachen. Und dann sieht man auch hier unten, hat man so eine Art Taskleiste, wo es die ganzen geöffneten Programme anzeigt. Da haben wir jetzt dieses eine. Ich könnte mich jetzt hier im persönlichen Ordner bewegen, wie wir es gerade eben schon gesehen haben. Könnte Ordner anklicken, da sehen wir, hier sind irgendwelche Bilder, Fotoalben drin, da kommen wir dann später noch dazu. Ich würde jetzt direkt mal mit dem USB-Stick hier weitermachen. Wo haben wir den? Da. Wenn ich jetzt hier einen USB-Stick anstecke, ist das auch wenig spannend. Es wird normalerweise einfach funktionieren. Passieren zwei Dinge. Einmal wird der USB-Stick hier auf der linken Seite dann angezeigt als neues Gerät. Da könnte ich draufklicken. Da sehen wir das. Da haben wir den. Und hier haben wir auch das Video, was gerade drauf kopiert wurde. Das ist auch drauf. Könnte ich mir jetzt hier wieder runter kopieren vom USB-Stick. Machen wir das Fenster wieder zu. Weiter, auf dem Desktop geht es hier in dieser Leiste unten, da ist jetzt hier so eine Information aufgeploppt, die Geräteüberwachung, die hat auch mitbekommen, dass ich da ein neues Gerät angesteckt habe, ist eben besagter USB-Stick. So ist hier unten dieses kleine USB-Stick-Symbol, wenn ich da wieder draufklicke, geht das Fenster auch wieder weg. Oder wenn ich den USB-Stick abstecken möchte, müsste ich den genau wie gerade eben gezeigt auch wieder sicher entfernen. Das heißt, ich würde hier draufklicken und dann gibt es hier auch ein Symbol, um das Gerät wieder sicher zu trennen. So, jetzt kann ich die wieder abziehen, alles okay. Weiter geht es hier unten, ähnlich wie wir es gerade gesehen haben, mit einem Menü, in dem WLAN-Netzwerke zum Beispiel angezeigt werden, auch Kabelnetzwerke und VPN-Verbindungen, wenn ich sie denn konfiguriert habe. Ich habe jetzt hier sogar schon WLAN verbunden. Sie glauben mir einfach, wenn ich jetzt hier auf CLT klicke, würde ich auf Verbinden gehen, das Passwort eingeben und wäre im WLAN drin. Weiter geht es auch hier unten in dieser Icon-Liste. Das ist eben so eine Art System-Tray, wie man es eben vielleicht auch von Windows vor allem kennt. Da habe ich hier so eine Batterie drin. Das Flackern, das sieht man bestimmt auch auf dem Beamer, das liegt jetzt vor allem an diesem komischen Umschalter, den wir hier verwenden. Also das habe ich bisher noch nie gesehen, ist jetzt neu. Also bitte nicht wundern, passiert eigentlich nicht. Auf diesem Akku auch relativ wenig spannend sehe ich den Akkustand, wie lange das Ding noch hält. Und ich hätte jetzt auch die Möglichkeit, hier die Bildschirmhelligkeit zu regulieren, wenn ich das nicht über die Tastatur machen möchte. Und die Audio-Lautstärke könnte ich bei der Gelegenheit hier auch ändern. Ein bisschen eine Besonderheit vom KDE-Desktop ist, dass man diesen Desktop extrem stark individualisieren und anpassen kann. Es wird auch häufig gewitzelt, dass KDE die Abkürzung ist für kannst du einstellen. Also stimmt zwar nicht, aber da ist durchaus was dran. Also ich kann hier wirklich nahezu alles beliebig konfigurieren. Auf welchem, wenn ich mehrere Monitore habe, zum Beispiel auf welchem Monitor eben das Mail-Programm standardmäßig immer starten soll, welche Größe das haben soll, das Fenster. Ich kann jetzt hier meinen Desktop verschönern mit irgendwelchen ulkigen Mini-Programmen. Indem ich hier auf dieses Menü oben rechts gehe, könnte ich sagen, Mini-Programm hinzufügen. Ja, dann nehmen wir hier mal so eine Uhr, die ich hier ziehen könnte, einfach auf dem Desktop. Wetterberichte lassen sich da draufziehen, irgendwelche Notizzettel und weiß der Fuchs was. Und nur eine Info am Rande, diese Leiste, die man hier am unteren Bildschirmrand sieht, die ist in Wirklichkeit auch gefüllt mit solchen Mini-Programmen. Also diese Uhr hier am rechten Rand ist da ein Mini-Programm. Wenn ich da draufklicke, passiert in der Regel auch was. Ja, da habe ich auch so einen tollen Mini-Kalender mit einer Terminvorschau drin. Diese Icon-Liste ist ein Mini-Programm und sogar dieser Knopf hier auf der linken Seite ist auch nur ein Mini-Programm. Könnte ich flexibel anpassen, so wie ich das gern hätte. Ja, kommen wir dann zu einem anderen spannenden Punkt, der den Linux-Desktop durchaus ein bisschen anders macht als das, was man vielleicht aus der Windows-Welt gewöhnt ist zum Beispiel, nämlich der Punkt, wie installiere ich Software. Das ist für unserer Meinung nach ein ganzes Stück komfortabler gelöst als unter Windows. Unter Windows hat man das ja doch, wenn man einen Rechner neu installiert, muss man sich mühevoll irgendwelche Programme wieder von Webseiten zusammensuchen oder irgendwelche CDs aus irgendwelchen Schränken hervorkramen, um dann irgendwelche Tools wieder zu installieren. Unter Linux geht es generell anders. Da wird nämlich sehr viel Software, die es so gibt, in sogenannten Paketen ausgeliefert. Jede Distribution hat da ein bisschen ihre eigenen Pakete. Davon bekommt man aber als Anwender jetzt in erster Linie nicht unbedingt viel mit. Das Entscheidende ist, dass die Distribution, die man letzten Endes einsetzt, eine extrem große Menge an Paketen den Anwendern bietet zur Installation. Also das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie in einem App Store, das hatten wir gerade schon mal gehört. Es gibt sozusagen eine zentrale Paketverwaltung, eine Art App Store, wo ich reingehen kann und mir einfach beliebige Programme installieren kann. Wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt gleich an, wieder auf dem KDE-Desktop. Man muss dazu sagen, das ist auch ein bisschen im Kommen, auch unter Windows und OS X, aber da ist es noch nicht ganz so Usus wie eben auf dem Linux-Desktop. Wenn ich also ins Startmenü hereingehe, habe ich hier in der Favoritenliste auch gleich einen Punkt, der nennt sich Programmverwaltung. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe, eine Art App-Store. Und ich könnte jetzt hier, wenn ich wüsste, wie ein Programm heißt, könnte ich direkt den Programmname eingeben, findet eine Suche statt. Wir hatten vorhin schon in VLC, gebe ich jetzt hier mal VLC ein. Gucken wir mal, was hier passiert. Und es hängt. Er möchte nicht. Doch, er möchte. So, hätten wir jetzt hier eine Liste von Programmen, die jetzt auf die Suche VLC irgendwelche Ergebnisse geliefert hat. Und wenn ich hier draufklicke, bekomme ich auch in der Regel eine Vorschau von dem Programm. Ich habe Bildschirmfotos, es gibt Leute, die das Programm hier kommentieren und bewerten könnten. Und Sie kennen sicher viel von Ihrem Handy, hätte jetzt hier einfach die Möglichkeit, beim Klick auf Installieren zu sagen, ich möchte das Ding installieren. Dieses Programm an der Stelle ist schon installiert, deswegen könnte ich es auf diesem Weg andersrum sagen, ich möchte es nicht mehr haben, ich möchte es entfernen. Will ich jetzt nicht, das will ich natürlich behalten. Wenn ich mal nicht weiß, wie ein Programm heißt, muss ich nicht so eine Suche verwenden, sondern ich kann auch den App Store durchsuchen nach so Kategorien. Das heißt, ich könnte hier auf Anwendungen gehen und sagen wir mal, ich will mal gucken, was gibt es denn so für Spiele. Klicken wir auf Spiele. Und ja, das Netz ist irgendwie gerade kaputt. Und ja, da haben wir auch wieder noch eine Verfeinerung, eine Kategorisierung. Sagen wir mal, hey, ich will mal gucken, was gibt es denn so für Puzzlespiele? Aha, Minen, so irgend so eine Art Minesweeper. Wenn man hier drauf geht, sieht man auch gleich im Bildschirmfoto. Ja, klar, das kennt der ein oder andere vielleicht auch vom Windows-Desktop. Hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, einfach ein neues Programm zu installieren. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass man eben an einem zentralen Punkt sämtliche Software installieren kann, die es so gibt. Das heißt, man muss sowas wie Installer, wie man das von Windows kennt, wo man irgendwie doppelt draufklickt und sich dort erst durch irgendeinen Installationsassistenten durchklicken muss, wo man Entscheidungen treffen muss, wo will ich das Programm hininstallieren oder so. Das gibt es hier nicht, sondern wie auf dem Handy, ich klicke auf Installieren und das Programm wird installiert. Der große Vorteil an dieser Geschichte ist, dass Updates auch zentral an dieser einen Stelle zusammenkommen. Das heißt, wenn irgendein beliebiges Programm aktualisiert wird, sei es aus Sicherheitsgründen oder wenn es eine neue Version der Distribution gibt, wo eine ganze Menge von Aktualisierungen dann eintreffen, das passiert auch alles hier zentral in diesem, ja, nennen wir es einfach mal App Store. Da steht jetzt hier unten bei mir keine Aktualisierungen, das System ist auf dem neuesten Stand, das ist super, kann ich das Ding hier zumachen. Wenn irgendwann das System feststellt, dass es Aktualisierungen gibt, dann werde ich darüber benachrichtigt. Dann würde hier im Fall von dem KDE-Desktop im rechten unteren Bereich hier so ein Informationssymbol aufploppen, wo ich draufklicken könnte, wäre hier in dieser Ansicht und könnte eben die Updates für die Programme installieren. Ja, das zum Thema Softwareverwaltung unter KDE. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze noch unter GNOME an.
Genau. So, Bild ist da. Ja, wir gehen auf die Aktivitäten an der Stelle. Und dann hatte ich vorhin schon verraten, dass hier das sowas wie der Einkaufswagen für Software ist. Der App Store für GNOME sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, ich habe hier oben so Kategorien dort an der Stelle, kann also zum Beispiel mal gucken, was gibt es hier so an entsprechenden Programmen. Gibt also eine ganze Menge, die schon dabei sind. Und wenn ich jetzt auf eins draufgehe, den VLC hat er jetzt nicht, dann kann ich mir, oder gucken wir mal Audio, aber Audacity, ja, hier gibt es jetzt kein Bildschirmfoto, da hat also in der Community noch niemand ein Foto gemacht von der Anwendung. Aber es gibt Bewertungen dazu, also kann ich halt auch andere Leute, die das Programm schon installiert haben, die haben halt gesagt, okay, ja super, ist toll, gefällt mir oder das und das. Müsste noch besser werden. Und dann kann ich entscheiden, ja, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Dann klicke ich hier oben auf Installieren, will er mein Passwort haben, dass also mir niemand anderes, der meinen Rechner mal irgendwo erwischt hat, mir schnell meine Software drauf installieren kann. Gebe ich das Passwort ein, läuft die Installation durch. Und am Ende kann ich das Programm dann einfach starten. So, wir lassen das jetzt mal hier weitermachen. Machen hier an der Stelle weiter. Das hatten wir schon. Ja, zum ersten praktischen Thema, Surfen im Internet, hatten wir im Prinzip schon gezeigt mit dem Firefox, der dort verfügbar ist. Es gibt im Wesentlichen zwei weitere vollwertige Browser. Das ist einmal der Chrome von Google und das Chromium. Die sind im Prinzip fast das gleiche. Der Chromium ist quasi die Open-Source-Variante von Chrome, wo die ganzen Google-Spezifika, die da Google zum Datensammeln nutzt, da nicht so drin sind. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede und entweder Chrome oder Chromium haben alle Distributionen eigentlich auch dabei, sodass man das auch verwenden kann. Man kann auch den Chrome selber von Google aus installieren. Da muss man dann quasi eine extra Paketquelle angeben, die dann in dem App Store entsprechend verfügbar ist. Ja. E-Mail. Ne? Da gibt es ganz viele verschiedene E-Mail-Programme, also viel mehr als jetzt hier auf den Folien draufstehen. Wir haben jetzt mal drei Programme ausgesucht, die unserer Meinung nach am besten so geeignet sind für die übliche Anwendung. Das ist einmal Thunderbird. Das kennen bestimmt ganz viele schon von Windows und macOS, weil es das dort genauso gibt. Ist genau wie bei Firefox, verhält sich unter Linux und Windows und macOS gleich. Es ist auch die gleiche Codebasis. Und Thunderbird ist in ganz vielen Distributionen auch das Standard-E-Mail-Programm, was, wenn man die Distribution installiert, gleich mit installiert wird. Es gibt für Thunderbird sehr, sehr viele, viele tausend Erweiterungen, mit denen man da sein Thunderbird verschönern kann oder zum Beispiel noch die Möglichkeit einbauen kann, das Adressbuch mit einer Nextcloud oder irgendeiner anderen Cloud zu synchronisieren und so weiter und so fort. Und das wollen wir jetzt mal zeigen. So, Thunderbird ist jetzt hier von Ubuntu nicht gleich bei den Startprogrammen vorgesehen. Also ich weiß aber, wie es heißt. Thunderbird. Und jetzt könnte ich sagen, rechte Maustaste drauf an der Stelle, ich möchte Thunderbird zu den Favoriten hinzufügen. Dann gibt es das nächste Mal, hier unten ist der Thunderbird als Favorit da und ich kann den immer gleich so starten. Der ist jetzt noch nicht konfiguriert. Das können wir jetzt mal machen. Das funktioniert genauso wie unter Windows. So, ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Tja, Netz.
Gäbe es ein Kabel, aber.
Nee, ich habe mich vertippt. Ich muss mich hinsetzen. Jetzt. So, jetzt habe ich hier auf der linken Seite im Thunderbird meinen lokalen Mails und meinen Posteingang, die Mails, die auf dem Server liegen. Und dann kann ich dort mal drauf gucken, dann lädt er die jetzt entsprechend runter und siehe da, wir haben hier eine entsprechende Mail. Das heißt, hier oben gibt es quasi die Liste der E-Mails und hier unten kann ich dann die E-Mail entsprechend im Text sehen, was da drin steht an der Stelle. Jetzt könnte ich da im Prinzip drauf antworten, hat jetzt aber, glaube ich, keinen Mehrwert. Ja, ein weiteres Programm, was es gibt, was auch relativ beliebt ist, ist Evolution. Das ist ein Mail-Programm, was jetzt gar nicht nur E-Mail macht, sondern eigentlich mehr den Fokus auf Grobware-Funktionalitäten hat. Das heißt, sowas wie Kalender und Adressbuch und Kalendereinladungen, Termineinladungen verwalten und so ein Zeug ist da drin. Von der Benutzeroberfläche her ist es ähnlich wie Outlook 2007. Sieht das aus und hat sehr viele Funktionen, die können und wollen wir jetzt hier an der Stelle aber gar nicht zeigen. Und über das K-Mail, da würde ich wieder umschalten zum Kollegen.
Genau, schauen wir uns noch das Standard-Mail-Programm vom KDE-Desktop an, was natürlich nicht heißt, dass man auf dem KDE-Desktop nicht auch Thunderbird nutzen kann. Kann man natürlich, das trifft auf alle Programme zu, die wir hier zeigen, die lassen sich unabhängig vom Desktop einsetzen. Dieses Contact, was wir gerade eben schon gesehen haben, beziehungsweise K-Mail als Mailteil davon, zeichnet sich aber dadurch aus, dass es besonders schön in den KDE-Desktop integriert ist. Wenn ich jetzt also hier mein Startmenü wieder aufmache, befindet sich auch hier schon dieses Contact als persönliche Informationsverwaltung zum Starten drin. Wenn ich da draufklicke, geht das wenig überraschend auf. Ich habe das jetzt hier schon mal vorkonfiguriert, einfach aus dem Grund, weil das Contact nicht ganz so schön zu konfigurieren ist wie das Thunderbird. Das ist halt wieder ein klassisches KDE-Tool. Hier gibt es viel zu konfigurieren, viel, was man einstellen kann. Ich persönlich nutze das auch sehr gern, aber als Einsteiger muss man sagen, sowas wie automatisch Konten hinzufügen wie im Thunderbird, das geht häufig nicht so schön wie im Thunderbird. Vorteil, was man dafür aber eben bekommt, ist ein grafisch, wie ich doch finde, recht ansprechendes Programm, was eben auch noch so ein bisschen Kalender und Kontakte und so mit integriert hat. Ja, und was ich eben auch sehr schön finde, ist dann eben dadurch, dass es alles unter einer Oberfläche läuft, so eine schöne Startansicht, wo man sieht, hey, was habe ich denn für Termine in der nächsten Zeit? Habe ich neue Mails? Dann würden die hier auf der rechten Seite gleich angezeigt werden. Oder irgendwelche bevorstehenden Geburtstage, wenn die denn im Adressbuch gepflegt werden zum Beispiel, würden dann hier stehen. Das Adressbuch selbst ist relativ unspektakulär. Man kann eben verschiedene Adressbücher mit Kontakten anlegen. Oder ich kann hier ein bisschen Kalender machen und dabei eine Termine verwalten. Da kann man auch Google-Kalender einbinden oder irgendwie aus einer Nextcloud irgendwelche entfernten Kalender. Funktioniert hier im Prinzip alles ganz schön. Ja. Das zum Thema Groupware. Dann kommen wir zum nächsten. Zum nächsten Punkt, nämlich Office. Das Standardprogramm, was viele von Ihnen sicher schon mal gesehen haben oder auch kennen, ist das LibreOffice. Das ist so ein bisschen der Nachfolger vom OpenOffice. Das ist nahezu in allen Distributionen standardmäßig vorinstalliert und zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass es die Grundbedürfnisse des normalen Anwenders wunderbar abdeckt. Also es hat wirklich viele Funktionen. Man findet da eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation. Ja, und für alle, die da noch ein bisschen Grafik und Datenbanken mitmachen wollen, können das auch machen. Ich zeige jetzt gleich mal, wie das aussieht. Die Präsentation, die wir hier jetzt zeigen, das haben wir vorhin schon mal kurz gehört, ist auch mit dem LibreOffice gemacht. Wenn ich jetzt ein Textdokument schreiben wollte, könnte ich das im KDE wieder im Startmenü machen. ist jetzt nicht hier, aber ich könnte einfach nach Text suchen und würde dort die Textverarbeitung, den LibreOffice Writer schon angeboten bekommen. Ja, und was man dann hier sieht, ist eben so eine ganz klassische Office-Oberfläche, wie man sie halt kennt. Und ja, das eignet sich eben wirklich durchaus gut für auch Korrespondenz, Briefe schreiben oder irgendwelche Dokumente, was auch immer. Und die Tabellenkalkulation wird Sie sicherlich auch jetzt nicht überraschen, wenn ich jetzt hier ein neues Tabellendokument aufmache, wie das aussieht. Die Leute, die was damit anfangen können, die Leute, die schon mal sowas gesehen haben, eine Tabellenkalkulation, die werden sich dort sofort wohlfühlen. LibreOffice selbst hat auch eine gute Kompatibilität zu Microsoft Office. Das heißt, man muss da jetzt keine Angst haben, dass man irgendwelche Word-Dokumente, die jetzt der Kollege einen zuschickt, so nicht aufmachen kann. Kann man natürlich. Man kann auch ein Dokument selbst wieder als Microsoft Office-Dokument speichern, um das dann irgendwelchen Bekannten zu schicken, die nur Microsoft Office haben. Wobei man dazu sagen muss, dass sogar Microsoft Office mittlerweile das Open-Document-Format, das standardmäßig von LibreOffice verwendet wird, auch öffnen kann. Hin und wieder, das sei hier der Vollständigkeit halber erwähnt, wenn man mit wirklich komplexen Dokumenten arbeitet, mit irgendwelchen komplexen Formatierungen drin, kann es mal passieren, dass im LibreOffice ein Word-Dokument ein bisschen verschoben ist, dass da meinetwegen ein Bild ein paar Zeilen weiter unten ist oder dass mal eine Schriftart fehlt. Das ist in der Regel nichts Gravierendes, das sind halt manchmal kleinere Darstellungsgeschichten bei komplexen Dokumenten. Wenn man wirklich viel mit komplexen Microsoft Office-Dokumenten arbeitet, sei der Vollständigkeit halber hier noch das SoftMaker Office erwähnt. Das ist ein kommerzielles Programm, was sich durch eine gute Kompatibilität zu Microsoft Office auszeichnet. Zumindest ist es das, womit sie selbst werben und was man auch in vielen Reviews liest. Wir selbst können das jetzt gar nicht so beurteilen, weil wir es selbst nicht nutzen. Deswegen hier halt eben nur der Vollständigkeit halber, wo wir einmal bei so einer Auflistung hier sind, abschließend noch ein Office-Programm speziell für den KDE-Desktop, beziehungsweise aus diesem Umfeld. Das ist die Calligra Suite. Sei nur erwähnt, das gibt es auch. Auch in Office. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zum Punkt Fotos.
Fotos. Shift ja. Nee, erst umschalten. Und dann. Genau. Wir haben hier so eine Kamera mitgebracht. Werden also nachher gleich mal ein Foto machen und das Foto dann mal auf den Rechner bringen. Wie funktioniert das beim Linux? Ja, eigentlich genauso wie das unter den anderen Plattformen auch funktioniert. Mit dem Unterschied, dass man nichts extra installieren muss, weil es eigentlich schon da ist. Das heißt, Kamera anstecken, Programm auswählen, mit dem man die Fotos importieren müssen, möchte, geht. Dasselbe geht im Prinzip auch für die Handys, zumindest wenn es ein Android-Handy ist. Die Android-Handys können sich gegenüber dem Computer einfach als Kamera ausgeben. Bei den meisten ist es auch voreingestellt, wenn nicht, dann muss man es auswählen, dann fragt das Handy einen, was es jetzt sein soll, ob es jetzt nur aufgeladen werden soll oder ob es eben die Fotos dem Computer zur Verfügung stellen soll. Und dann wählt man halt auch entsprechend ein Programm aus. Bei Apple-Geräten sieht die Welt ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass Apple halt proprietären Mist macht. Das heißt, die haben gedacht, sie können alles besser und machen es anders. Nicht das, was der Standard hergibt. Das heißt, für jemanden, der sich mit Linux nicht wirklich auskennt, ist das eine echte Hürde. Das geht nicht schön. Wir haben es mal ausprobiert. Es geht. Ja, also man muss so eine Software installieren, die nennt sich iFuse. Dann muss man das Apple-Gerät mounten. Das heißt, das verhält sich dann wie ein USB-Stick. Und dann kann man quasi die Fotos davon importieren. Entsprechend. Gut. Was gibt es so für Fotoverwaltungen? Es gibt eine ganze Menge. Es gibt aber zwei, sag ich mal, die populär und groß sind und eine große Anwenderzahl haben. Da gibt es einmal das Shotwell, das ist vom GNOME Desktop und das Digicam vom KDE Desktop. Und das Shotwell hat eine recht einfache Bedienung. Das heißt, dort ist dasselbe, die haben dasselbe gemacht wie bei dem GNOME Desktop. Die haben also geguckt, wie macht es Apple. Haben sich das iPhoto angeguckt und haben das so ein bisschen nachgebaut. Von Funktionen her ist es, sage ich mal, auf das reduziert, was man so an einfachen Funktionen im alltäglichen Bedarf braucht. So, machen wir hier kurz das zu. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann starten wir mal das Shotwell. So, was habe ich gemacht? Ich habe schon mal ein paar Bilder importiert. Und wie man sehen kann, habe ich die Fotos auch entsprechend schon mit so ein paar Tags versehen. Das sind also so Beschriftungen, wo man die Fotos dann, ja, einen Tag halt setzen kann, womit man die Fotos kategorisieren kann und dann zum Beispiel bei den entsprechend kategorisierten Fotos eine Diaschau machen kann. Das heißt, man hat hier links so eine Navigation. Dort sieht man einmal in der Bibliothek alle Fotos. Das ist das, was wir jetzt gerade haben. Dann kann man die Fotos sehen, die beim letzten Import, das heißt beim letzten Mal Kamera einstecken, reingekommen sind. Ja, einen Papierkorb gibt es auch. Und dann hat das Shotwell so ein System, das nennt sich Ereignisse. Die Digitalkameras, die speichern an allen Fotos in der Regel mit das Datum, wo sie gemacht worden sind. Und das nutzt das Digicam, das Shotwell, um quasi so eine Art Datumshierarchie zu machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Fotos aus dem Internet besorgt von den beiden letzten Linux-Tagen und habe die jetzt hier mal reingemacht. Und dann sieht man hier, okay, diese Fotos sind da eben entsprechend von den Linux-Tagen. Jetzt habe ich hier an den Fotos schon so dran geschrieben, CLT, dass die also zum CLT gehören. Aber ich hätte gerne eine Ansicht, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt die von 2017 nur sehen, die Fotos. Ja, ich möchte jemandem mal zeigen, welche Fotos habe ich vom Linux-Tag 2017 gemacht. Dann kann ich die Fotos alle markieren und kann noch ein weiteres Stichwort hinzufügen. Diese Tags sind quasi Stichworte. Das ist dasselbe. Ich kann sagen, okay, Stichwort hinzufügen und sage jetzt hier CLT 2017. So, dann haben die also zwei Stichworte, die Fotos, einmal CLT und einmal CLT 2017. Und wer jetzt genau hingeguckt hat, sieht, dass hier unten unter den Stichworten ein neues Stichwort dazugekommen ist. Und jetzt würde ich hier vom 11. März die Fotos auch entsprechend alle nochmal markieren, kann man auch mit STRG A machen, dort an der Stelle. Ich würde sagen, Stichwort hinzufügen und sage auch CLT 2017. So. Er hat auch dort so eine Art Autovervollständigung gemacht. Und wenn wir jetzt hier reingucken, dann kann man sehen, aha, okay, es sind eben entsprechend die Fotos von 2017 alle entsprechend verfügbar. Wir können auch so eine Diaschau machen, unter Ansicht Diaschau. Dann starten die hier, die gehen auch nach ein paar Sekunden automatisch weiter, glaube ich. Hier kann man einstellen, nach wie vielen Sekunden. Da ist, glaube ich, 3 Sekunden ist da standardmäßig eingestellt. Ich hatte das mal zum Probieren geändert, sodass das dann entsprechend schneller wechselt. Man kann natürlich auch mit der Tastatur hin und her, mit den Cursor-Tasten mit links und rechts das entsprechend machen oder man benutzt die Maus und kann hier entsprechend weiterschalten. Gut. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein Foto. Kamera an. Und wir wollen ja mal hier, nehmen einfach mal sowas. Thomas, ist es okay, wenn du mit drauf bist? Naja, ich mach's mal so, es wird ja gestreamt. So. Gut. Jetzt hat die Kamera ein Foto gemacht. Ich habe hier so ein Kabel, so ein USB-Kabel. Gibt es bei jeder Kamera im Prinzip dazu. Jetzt stecke ich die an. Dann hat er also eine Kamera erkannt. Hat gesehen, okay, hier drüben ist also so eine Canon-Kamera dran, da ist jetzt ein Foto drauf und da sind die bereits importierten Fotos sind verborgen. Ja, die sehe ich also gar nicht. Wenn ich das den Haken rausmache, dann sehe ich die Fotos, die wir zum Probieren noch gemacht haben. Aber die sind ja schon drin, die wollen wir jetzt gar nicht importieren. Wir wollen jetzt nur das eine importieren und sagen, okay, importieren wir mal. Dann fragt er mich, okay, möchtest du jetzt das Foto auf der Kamera löschen oder drauf lassen? Wir sagen erstmal, wir lassen es drauf. Und jetzt ist hier bei den Ereignissen im März zusätzlich zum 8. März noch der 10. März dazugekommen. Und da gibt es überraschenderweise ein neues Foto. Gut, schauen wir uns das mal in groß an und sagen, ah, das ist aber ein bisschen schief geworden, ne, das Foto. Dann kann man also sagen, okay, ich möchte es jetzt ausrichten. Dann gibt es also hier so ein Raster, was man da sehen kann als Hilfestellung. Ich weiß nicht, ja, kann man auf dem Beamer sehen. Und dann kann ich hier den Winkel an der Stelle mit so einem Schieberegler relativ genau und langsam sagen, okay, ich möchte es jetzt mal, ja, vielleicht so ausgerichtet haben. Und dann sage ich hier, ausrichten und dann ist es entsprechend ausgerichtet. Jetzt ist es ausgerichtet, ja. Genau. Gut. Es gibt auch noch ein paar andere Funktionen, also sowas wie rote Augen entfernen. Es gibt, was gibt es noch? Man kann es noch ein bisschen zuschneiden, genau. Man kann, wenn die Kamera selber keinen Lagesensor hat und nicht selber, also bei heutigen Kameras gibt es das nicht mehr, aber wer jetzt eine ganz alte Digitalkamera hat, die hatten manchmal noch keinen Lagesensor drin, sodass die Kamera nicht erkennen konnte, ob das Bild jetzt hochkant oder im Querformat ist. Und da kann man dann sagen, okay, ich möchte das Bild jetzt entsprechend drehen. Braucht man heutzutage, wer jetzt eine Kamera hat, die nicht älter als 10 Jahre ist, da sollte das eigentlich Standard sein und einfach funktionieren. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal unter KDE an und schalten mal auf den KDE-Desktop um.
Ja, für KDE gibt es auch ein sehr schönes Tool zur Fotoverwaltung. Wer das Shotwell nicht nutzen möchte oder wem die Funktionen nicht ausreichen, der kann sich auf dem KDE-Desktop durchaus mal Digicam anschauen. Das unterscheidet sich insofern schon mal von Shotwell, als dass die Philosophie hier ist, dass man einen oder mehrere Bilderordner verwaltet. Bei Shotwell werden alle Fotos in so eine interne Bibliothek kopiert und da kommt man dann nicht mehr ohne weiteres ran. Und da sollte man auch tunlichst vermeiden, irgendwie drin herumzukopieren. Beim Digicam sage ich eben, hey, das ist mein Ordner, da liegen Bilder da drin, bitte verwalte den und ich kann dann auch am Programm vorbei noch in dem Ordner mich austoben, wie ich möchte. Wir sehen also hier, wer sich erinnert, vorhin hatte ich in meinem persönlichen Ordner einen Ordner Bilder gezeigt mit zwei Ordnern drin. Das ist genau das, was man hier sieht. Da haben wir mein erstes Album und da sind jetzt hier so ein paar Beispielbilder drin, die ich natürlich hier auch in der Vorschau angucken könnte. Ich könnte auch sagen, ich möchte jetzt eine Via-Show starten. Alle Fotos funktionieren natürlich auch analog. Da läuft jetzt hier unten so ein Balken unten links ab, bis das nächste Bild kommt. Kann ich natürlich auch mit der Tastatur durchscrollen, wenn ich das möchte. So eine Fotoverwaltung zeichnet sich natürlich immer dadurch aus, dass man irgendwie mit den Fotos noch ein bisschen mehr machen kann, als nur hin und her zu kopieren. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite mir mal die Eigenschaften anzeigen lassen. Das sind jetzt so für ein paar Hobbyfotografen interessante Werte dabei, wie der ISO-Wert, die Belichtung oder irgendeine Blende, die da verwendet wurde. Ich kann natürlich auch diese Fotos verschlagworten oder mit irgendwelchen Bewertungen, irgendwelchen Sternchen hier versehen. Wenn ich dann später mal sagen möchte, hey, alle Fotos, die mir besonders gut gefallen, denen ich 4 oder 5 Sterne gegeben habe, die kommen in ein Fotobuch rein zum Beispiel. Das eignet sich ja ganz gut. Wer eine Kamera mit GPS hat zum Beispiel, der hat hier rechts so eine lustige Karte, wo man dann anzeigen kann, wo auf der Welt dieses Foto aufgenommen wurde. Das ist eine ganz nette Spielerei. Und Digicam hat auch Integration in verschiedene Cloud-Dienste, also sei es irgendwelche Google-Fotoalben, wo ich dann Zeug hochladen kann. Ich kann hier irgendwelche Kalender erstellen, zu Facebook hochladen und solche Geschichten. Und die Bearbeitungsmöglichkeiten gehen ein bisschen über das hinaus, was man mit diesem Shotwell jetzt machen kann. Also wenn ich jetzt hier mal das Bild habe, das ich markiert habe, kann ich hier Bildbearbeitung auswählen und habe hier bei Transformieren die Möglichkeiten, Bilder zu drehen, zu beschneiden. Bei Verbessern kann ich rote Augen entfernen, Objektivkorrektur anwenden und so weiter. Das können wir hier jetzt alles gar nicht zeigen, weil das sehr umfangreich ist, was man damit alles tun kann. Wie gesagt, das Tool lohnt sich definitiv mal anzugucken für KDE-Nutzer und auch für andere, die ein bisschen eine umfangreichere Fotoverwaltung möchten. Wo wir einmal beim Thema Fotos sind, noch der Vollständigkeit halber ein paar Programme, die jetzt nicht eine Sammlung verwalten, sondern die letzten Endes für die Bearbeitung von einzelnen Grafiken ausgelegt sind. GIMP dürften viele von Ihnen kennen, das ist so ein bisschen Universal-Tool für alles, was mit Pixelgrafik zu tun hat. Kann ich drin malen, zeichnen, Linien ziehen und so weiter oder auch Fotos verbessern und bearbeiten. Für die Hobbyfotografen unter Ihnen eignet sich Darktable und RAW Therapy gut, wenn Sie mit RAW-Fotos umgehen, die vielleicht von Ihrer Kamera kommt. Inkscape ist ein Tool für Vektorgrafik, also ein bisschen anderer Fokus als GIMP, eben keine Pixelgrafik mit Striche, sondern das sind halt frei skalierbare Grafiken, die da am Ende rauskommen. Da haben wir hier an der nächsten Folie mal ein paar Beispielbilder gezeigt, was mit Inkscape zum Beispiel alles gemacht wurde. Wir beide können das jetzt nicht, also das ist durchaus was für kreativere Menschen. Und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, die ganzen Grafiken so von unseren Linux-Tagen, die da draußen hängen, die sind auch alle mit Inkscape erstellt.
Ja, machst du noch. Pause, bitte.
Ja.
Lass.
Ja, mach du, genau. Wir müssen jetzt, können jetzt leider nicht mehr so viel zeigen, wie wir wollen, weil die Zeit langsam knapp wird. Wie kriegt man noch Bilder rein in den Computer? Scanner. Ich wollte eigentlich meinen Scanner mitbringen, der ist leider kaputt gegangen. Den habe ich lange nicht mehr benutzt und der ging nicht mehr. Da gibt es verschiedene Programme. Das einfachste Programm für Leute, die einfach nur Papier drauflegen, auf den Knopf drücken, fertig. Für die das ausreicht, ist GNOME Simple Scan genau das richtige Programm. Das hat nämlich nur zwei Einstellungen. Kann sagen, okay, ich möchte ein Bild scannen und ich möchte einen Text scannen. Bild heißt bunt, Text heißt schwarz-weiß. So. Ganz einfach zu merken. Das Schöne ist, man kann auch mehrere Seiten hintereinander scannen und daraus einfach ein PDF machen, direkt in diesem Programm. Das ist wirklich super simpel, wie der Name schon sagt. Es kann nur drei Funktionen, die kann es aber gut. Wem das nicht reicht, der kann die Programme Xane und ScanLite benutzen. Xane ist wirklich von der Komplexität her und von den Möglichkeiten wirklich extrem vielseitig, was man da einstellen kann, von Farbkorrektur gleich beim Scannen und so weiter und so fort. Ausschnitte wählen und so weiter, was halt so ein Scan-Tool eben können muss. Ja, Musik, sagst du vielleicht besser
was dazu? Ja, Musikverwaltung für diejenigen von Ihnen, die größere Musiksammlungen haben, die auch gut gepflegt sind, das ist dann immer ein bisschen entscheidend. Das heißt, wenn die Informationen, die in den Stücken stimmen, heißt es gut gepflegt, also sowas wie Interpret und Titel und Album, wenn Sie das alles vernünftig in Ihren Musikdateien selber pflegen, gibt es ein paar schöne Werkzeuge, um dann solche Musikbibliotheken zu verwalten. Für GNOME hatten wir vorhin schon mal kurz das Symbol gesehen, Rhythmbox, das ist das Standardprogramm. Kommt prima klar, auch mit größeren Musiksammlungen. Ich kann da Wiedergabelisten drin erstellen, auch dynamische Wiedergabelisten, nach Genre sortiert, nach Jahr sortiert. Ich kann Musik bewerten, meine iPods und Handys synchronisieren. Ist eben ein Tool, was kaum Wünsche offen lässt, kann sogar CDs rippen. Für den KDE-Desktop gibt es Amarok und Clementine, die ebenfalls viele Funktionen haben, auch mit großen Musikbibliotheken gut klarkommen. Dynamische Wiedergabelisten und so weiter sind da auch kein Problem und auch synchronisieren mit Handy und iPod klappt gut mit diesen beiden Werkzeugen.
Ja, Musik bearbeiten gibt es auch eine ganze Menge Programme. Das erste ist Audacity, das ist ein Schnitt- und Bearbeitungsprogramm. Damit werden zum Beispiel jetzt die Aufnahmen, die jetzt von den Vorträgen bei den Linux-Tagen gemacht werden, geschnitten. Da kann man also sagen, von hier bis hier und dann sowas wie einblenden, ausblenden, solche Funktionen, kann noch viel mehr. Muss man sich, kann man einen ganzen Vortrag drüber machen, über das Programm. Für Leute, die selber Musik machen wollen, elektronische Musik, gibt es LMMS. Das ist ja, so ein Synthesizer-Tool. Ne? Und für Leute, die gerne im Tonstudio sind, ist Arduino das richtige Werkzeug. Da kann man also mit mehreren, vielen Spuren gleichzeitig, so viel wie der Rechner schafft, gleichzeitig Spuren aufnehmen und die dann auch entsprechend abmischen, schneiden und so weiter und so fort. Das hat auch so ein bisschen so eine Oberfläche wie so ein Mischpult. Und wer jetzt Notensatz machen möchte, der kann Lilypond benutzen. Das ist ein textbasiertes Notensatzsystem. Für das gibt es aber grafische Benutzeroberflächen, wo man dann quasi in so einen Noteneditor hat und dort die Noten eingeben kann. Selber ausprobiert habe ich es jetzt, ich habe es nur mal kurz probiert. Ein bisschen was, alle meine Engine habe ich hingekriegt. Mehr habe ich jetzt nicht probiert. Kann man sich, glaube ich, reinfuchsen. Hatten wir bei den Linux-Tagen auch schon Vorträge drüber. Ja, Thema Videos angucken ist eigentlich in der Regel unproblematisch, wenn man die unfreien Codecs installiert hat. Das liegt daran, dass die Codecs, also das ist quasi die Software, die das Videoformat lesen kann, die ist oft nicht frei, beziehungsweise die Videoformate selber sind mit Patenten belegt und viele Distributionen haben da Angst, in Amerika verklagt zu werden und liefern deswegen die Codecs nicht mit. Und bei Ubuntu ist es so, dass die mitgeliefert werden, aber man muss beim Installieren vom Ubuntu sagen, unfreie Codecs installieren und dann kann das eigentlich auch alles abspielen, was einem so unter die Finger kommt, was man so hat. Ja, KDE und GNOME bringen eigene Viewer mit, die sind relativ spartanisch. Wer ein bisschen mehr haben möchte, kann VLC benutzen, den gibt es auch für Windows und Mac. DVDs abspielen ist so ein Thema, da hat die Filmindustrie so einen sogenannten Kopierschutz drauf gemacht auf die DVDs, was eigentlich ein Abspielschutz ist. Das heißt, der macht Ihnen das Leben schwer, die DVD, die Ihnen gehört, abzuspielen. Und da gibt es halt einen Crack dafür, der nennt sich LibDVD-CSS, ist, soweit ich weiß, in Europa auch legal. Den kann man sich also installieren und dann kann man seine eigenen DVDs auch abspielen. Man kann sie auch umkodieren, wenn man zum Beispiel zu Hause einen Raspberry Pi mit Kodi installiert hat, was am Fernseher dranhängt. Der kann von Haus aus diesen Codec von DVDs nicht abspielen. Der kann aber eigentlich einen besseren abspielen, wo die Dateien kleiner sind, nämlich H.264. Und da kann man also zum Beispiel seine DVD, die man gekauft hat, mit Handbrake so umkodieren, dass er eben auf dem Raspberry Pi auch abspielbar ist. Thema Blu-rays. Blu-rays ist tatsächlich schwierig, hängt auch wieder mit dem Kopierschutz von der Filmindustrie zusammen. Da gibt es nur ein kommerzielles Tool, das nennt sich MacMKV. Das ist keine freie Software, ist aber im Moment im Beta-Test und solange das Beta-Test ist, gibt es das kostenlos auch für Linux, sodass man auch einen Weg hat, das abzuspielen. Gut. Videoschnitt lassen wir jetzt mal aus. Gibt es Programme, Kdenlive? Wichtig ist, wenn man jetzt sich getraut hat, Linux auf dem Desktop zu installieren, ich hoffe, Sie haben gesehen, dass es nicht so schwierig ist, und Sie haben jetzt mal ein Problem und kommen nicht weiter. Wer kann Ihnen helfen? In Ihrer Stadt gibt es vermutlich irgendwo eine Linux-User-Group. Und da können Sie hingehen. Die treffen sich in der Regel, also zumindest in Chemnitz ist so, einmal im Monat. Und da kann man auch seinen Computer mitbringen. Und da sind in der Regel immer Leute da, die einem da helfen können. Online gibt es auch unzählige Möglichkeiten, sich zu informieren. Zum Beispiel diese Linux-Foren, die da aufgeschrieben sind. Und für einzelne Distributionen gibt es auch nochmal extra Communities und Foren. Und natürlich können Sie hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen auch sich informieren, beraten lassen. Sie können einfach in die Praxis Dr. Tux gehen. Die ist unten gleich hinterm Eingang bei der Information. Und mein Kollege ist da eigentlich so gut wie die ganze Zeit ansprechbar. Gut, so viel von uns. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir haben Sie nicht abgeschreckt. Und hoffe auf viele positive Erlebnisse mit dem Linux-Desktop. Vielen Dank. So.